Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Wenn Sie Kinder haben, im Alter zwischen 10 und 13, dann haben Sie es entweder noch vor sich oder Sie stecken mittendrin oder Sie haben es gerade hinter sich. Die Rede ist von der altersgerechten und geschlechtsspezifischen Sexualerziehung der heranwachsenden Kinder. Kein leichtes Thema. Erfahrene Eltern wissen, dass da ganze Fässer aufgemacht werden können. Da geht's um Identitätsfindung als Mädchen und Junge. Da kommt man mit den Bienen und den Blüten auch nicht mehr weiter. Und die Kinder, die nennen Dinge beim Namen, wo Eltern manchmal gerne rot werden. Da muss man aber durch, da muss man Stellung beziehen. Deswegen unser Thema heute in der Lebenshilfe: Power Girls und starke Kerle, entwicklungssensible Sexualpädagogik. Das hört sich jetzt erstmal nach einem etwas sperrigen Titel an, aber wir nähern uns der Sache schon. Wir haben uns zwei Fachleute zugeschaltet, die gemeinsam das gleichnamige Buch oder vielleicht eher ein Arbeitsheft für Lehrer und Eltern verfasst haben. Das heißt Power Girls und starke Kerle. Darin gehen sie die Sexualkunde altersgerecht, entwicklungssensibel und ganzheitlich an. Was das heißt, darüber mehr in der Sendung. Aus der Schweiz, also wir sind heute sozusagen ein radiomäßiges Dreiländereck, Deutschland, Österreich, Schweiz. Aus der Schweiz also ist uns zugeschaltet die Herausgeberin Regula Lehmann. Sie ist, wenn ich richtig gerechnet habe, 50 Jahre jung, arbeitet freiberuflich als Autorin, Präventionsfachfrau, Kursleiterin, Referentin und als Elterncoach. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Söhnen und zwei Töchtern. Wie alt die sind und ob sie es hinter sich hat, fragen wir sie gleich. Und aus Österreich ist uns per Telefon Philipp Pöschl zugeschaltet. Er ist 47, arbeitet in der Forschung und vor allem ist er im Vorstand des Vereins Safer Surfing, ein Verein, der Hilfen und Aufklärung bei Pornografiesucht anbietet. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter und zwei Söhnen. Frau Lehmann, Herr Pöschl, habe ich das alles soweit richtig gesagt?
Ja, ich würde mal sagen, meine Töchter, die sind 21 und 24 und meine Söhne sind 26 und 17. Das heißt, wir stecken so mit dem Jüngsten noch so in der Schlussphase der Pubertät. Wir sind da also wirklich noch ganz up to date.
Also kann man sagen, das Schlimmste haben Sie schon hinter sich.
Das war gar nicht so schlimm.
Je nachdem. Ist denn der Herr Pöschl uns auch zugeschaltet?
Ja, also das macht mich sehr glücklich, wenn ich 47 eingeschätzt werde. Ich bin aber mittlerweile schon 48 geworden, noch ein Jahr älter. Und ich habe drei Kinder, das ist korrekt. Und die Lisa im Alter von 17, der Lukas im Alter von 14. Und da haben wir eigentlich zwei Jugendliche, die schon eigentlich schon wieder beim Weg raus sind, eigentlich in beiden Fällen. Und einen Nachzüger, einen 7-Jährigen, der jetzt ja in der Vorpubertät jetzt schon ist.
Okay, also sowohl der Herr Pöschl als auch die Frau Lehmann wissen also, wovon sie sprechen. Die sind zum Teil schon durch und haben manches noch vor sich wie der Herr Pöschl. Frau Lehmann, fangen wir mal mit Ihnen an. Ich habe Sie ja vorgestellt als Elterncoach. Was macht denn ein Elterncoach?
Ein Elterncoach setzt sich mit Eltern zusammen, die Fragen haben. Ich bin sehr engagiert im Bereich von Familienarbeit, halte auch Vorträge, Referate, Kurse. Und da kommen auch immer wieder Eltern, die merken, wir haben eigentlich dazu noch ganz persönliche Fragen. Wir haben Lebensfragen, die uns beschäftigen. Und die kommen dann vorbei. Wir setzen uns zusammen und sprechen eben über diese Themen. Also ein Coach, der berät ja Menschen. Und das machen wir sehr individuell an den Punkten, wo die Eltern ihre Fragen haben, eben auch gerade was die Sexualerziehung ihrer Kinder oder den Umgang mit dem ganzen Thema auch in der Schule betrifft.
Also kann man sagen, dass sozusagen das Buch Power Girls und starke Kerle ist sozusagen eine Frucht ihrer Arbeit als Elterncoach. Kann man das so sehen?
Auf jeden Fall. Und der Auseinandersetzung mit dem, was an Schulen abgeht.
Darüber reden wir auch noch gleich, was an Schulen abgeht. Da haben Sie schon ein Wort verwendet mit dem Abgehen, dass da irgendwas vielleicht nicht ganz so läuft, wie Eltern sich das wünschen. Herr Pöschl, kommen wir zu Ihnen. Sie haben den Verein Safer Surfing gegründet, der Hilfen für Pornografiesüchtige anbietet. Jetzt sollte man eigentlich meinen, ja hoppla, was hat denn Sexualaufklärung mit Pornografiesucht zu tun? Das eine kommt ja vielleicht eher nach dem anderen. Oder was hat Sie denn eigentlich veranlasst, jetzt ein Buch über Sexualaufklärung mit herauszugeben, Herr Pöschel?
Was mich bewegt hat, ist sicher, wie vorher erwähnt, wir sind ja spezialisiert rund um dieses Thema Herausforderung Pornografie bei Kindern, bei Jugendlichen, ihnen zu helfen, herauszukommen, aber auch Erwachsene. Und in dem Zuge habe ich die Regula Lehmann kennengelernt bei einer gemeinsamen Plattform und war sehr begeistert von dem Buch Rakete Startklar und Wir Power Girls. Das sind einzelne Bücher für junge Leute, die sie lesen können. Und gerade das Buch Rakete Startklar war ein Buch, das ich gekauft habe, um meinen eigenen Sohn ein Stück weit aufzuklären als Hilfe.
Also es ist ein Buch zur Sexualerziehung von Jungs.
Ja, besser gesagt, es ist für die Jungs selber. Nur es tut Erwachsenen gut, auch es zu lesen. Es ist in einer kindgerechten Sprache geschrieben und das hat mich sehr beeindruckt, weil mein Sohn, der das Thema schon nicht gerne hat, der macht sich lieber die Ohren zu, wenn er irgendwas rund um Sexualität hört und auch lesen tut er überhaupt nicht gerne. Und dieses Buch hat er gleich zweimal durchgelesen, war schwer begeistert und wir haben aus dem heraus ein Gespräch geführt. Also das ist ein kleines Wunder, dass das möglich war. Und das hat mich sehr berührt eigentlich zu sehen. Das ist so ein tolles Buch und da sind wir auch in Kontakt gekommen miteinander. Und da war der Gedanke, wie können wir nicht dieses Buch auch eine Version herausbringen in ähnlicher Form, die eben diese entwicklungssensible Sexualpädagogik den Lehrern näher bringt. Wie kann ich hier junge, also Schüler praktisch aufklären, aber natürlich auch ist Hilfe für Eltern, keine Frage. Und das war so der Hintergrund, wo ja Regula und ich in Kontakt, in Gespräche gekommen sind und gesagt haben, wir wollen hier gemeinsam auch mit Professor Pastötter, der ja der dritte Autor ist, jetzt Deutschland, also es ist wirklich ein Dreiländereck-Projekt, dass wir hier gemeinsam was erstellen, das ein Behilf ist für Eltern. Das war so der Hintergrund.
Herr Pöschel, Sie haben das gerade angerissen, dass Safer Surfing, Ihr Verein, sich auch um pornografiesüchtige Jugendliche kümmert. Dazu später in der Sendung noch ein bisschen vertieft, was eigentlich sehr erstaunt. Eigentlich sollte man meinen, Pornografie ist eher ein Problem von Erwachsenen, die sich dann in Bahnhofsvierteln rumschlagen oder im Internet surfen. Aber nein, es ist eben auch mehr und mehr ein Thema von Jugendlichen, aber dazu später noch in der Sendung. Frau Lehmann, jetzt Sie haben viel mit Eltern zu tun, machen Seminare und Kurse mit Eltern, sind Elterncoach. Was sind eigentlich so die häufigst gestellten Fragen von Eltern zum Thema Sexualerziehung und Aufklärung der Kinder? Was ist denn da so die Hitliste?
Ja, sicher mal die Frage, wann muss ich mein Kind aufklären? Muss ich früher sein als die Schule? Muss ich früher sein als die Öffentlichkeit? Das macht ganz schön Druck, weil Eltern mitbekommen, was Kinder auch auf Smartphones oder im Fernsehen und so weiter in Gratiszeitschriften alles zu sehen bekommen, zu hören bekommen, was da auch in den Schulen läuft. Und das ist dann die Frage von Eltern, ja, wie kann ich mich da irgendwie schützend vor mein Kind stellen? Kann ich das überhaupt? Wie soll ich mich einbringen? Wann muss ich welche Fragen beantworten? Und natürlich eine große Frage von Eltern ist, wie kann ich Kinder vor Übergriffen schützen? Wie kann ich Kinder in einer sexualisierten Welt so begleiten, dass sie trotzdem gesund aufwachsen, dass sie zu liebesfähigen Menschen heranwachsen? Ich glaube, das sind diese Fragen, die Eltern interessieren. Daneben auch praktische Fragen, wie geht man mit Doktorspielen von Kindern so um 5, 6 Jahre herum um? Wie handelt man dann solche ganz praktischen Alltagssituationen?
Frau Lehmann, jetzt haben Sie uns schon eigentlich mitten ins Thema reingeführt. Die erste häufigst gestellte Frage, ja Mensch, was ist denn der richtige Zeitpunkt? Wer bestimmt denn diesen richtigen Zeitpunkt?
Idealerweise wird dieser richtige Zeitpunkt vom Kind und uns als Eltern gemeinsam bestimmt. Kinder entwickeln sich sehr unterschiedlich, sind auch unterschiedlich interessiert oder bereit für Informationen rund um das Thema Sexualität. Und da haben Eltern eben diese einmalige Chance, Kinder altersgerecht abzuholen und auch entwicklungsgerecht. Also dann, wenn wir merken, das Kind interessiert sich dafür, dann können wir stückweise Informationen liefern. Ich selber bin dafür, dass wir uns nicht zu stark von der Außenwelt hetzen lassen. Also Kinder haben auch die Fähigkeit, sich gegen Informationen abzugrenzen. Manche Dinge, da hören die Kinder dann einfach gar nicht hin, wenn sie das nicht hören wollen. Und ich glaube nicht, dass wir immer früher sein können oder müssen als die Gesellschaft. Das macht unglaublich viel Druck. Ich will nicht mit 5-jährigen Kindern über Pornografie sprechen, weil die irgendwann vielleicht sowas sehen könnten, sondern dass Kinder merken, dieses Thema ist uns nicht unangenehm.
Also uns als Eltern ist es nicht unangenehm.
Ja, wir sind offen, mit dem Kind darüber zu sprechen. Es darf uns alles fragen, dass wir selber an unserer Haltung dem Thema gegenüber arbeiten und das Kind einfach spürt, wenn ich was wissen möchte, darf ich fragen. Meine Eltern sind die besten Ansprechpersonen. Ich frage sie, ich frage nicht irgendwelche Schulfreunde, sondern wenn ich wirklich etwas Wichtiges wissen will, dann gehe ich zu Mama und Papa. Und da können wir mit unserer eigenen Einstellung zum Thema wie eine Grundlage legen, dass das Kind auch zu uns kommt. Und dann geben wir eben Informationen, wo wir spüren, das Kind will diese Informationen jetzt. Oder es kann auch sein, dass wir wissen, ein Kind hat etwas erlebt. Dann versuchen wir, das sorgfältig anzusprechen. Wenn wir auch hören, dass vielleicht im Kindergarten, in der Schule etwas passiert ist, dann schauen wir, wie weit möchte das Kind darüber sprechen. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass wir uns ein gutes eben Kinderbuch zulegen. Das berühmteste ist ja vielleicht Mama, Papa und ich, das schon sehr früh.
Das kenne ich nicht. Was, von wem ist es?
Das ist im Brunnen Verlag rausgekommen mit sehr schönen Zeichnungen. Das gibt es seit Jahrzehnten, wird immer wieder neu aufgelegt. Und das ist ein Buch, wo die Zeichnungen sehr einfach sind. Also das kann man gut auch mit Kindern, die 4, 5 sind, schon anschauen, ohne noch allzu viel ins Detail zu gehen. Und dann hat es aber auch Text dazu. Also ich habe erlebt, dass dann auch 10-, 12-Jährige dieses Buch gerne mal wieder zur Hand nehmen. Und da merken wir ja dann auch, wenn Kinder diese Bücher zur Hand nehmen, ich weiß, ich habe selber jeweils früher in medizinischen Doktorratgeber nachgeschaut, weil mich das Thema interessiert hat, dann merken wir ja, das Kind möchte jetzt etwas wissen und wir können das Thema aufnehmen. Oder wenn zum Beispiel eine Schwangerschaft gerade Anlass dazu gibt, vielleicht bekommen wir selber ein Kind oder im Bekanntenkreis bekommt jemand ein Kind, das kann auch eine Möglichkeit sein, mal zu schauen, interessiert das mein Kind schon? Ich bin aber sehr dafür, wenn wir merken, das Kind interessiert sich nicht dafür, dass wir das Kind auch in Ruhe lassen. Also dass wir es nicht zwingen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Also
immer wieder mal warten auch.
Also habe ich es richtig verstanden? Eigentlich bestimmt das Kind den richtigen Zeitpunkt, in dem es entsprechend Fragen stellt, oder?
Ja, im besten Fall. Es gibt aber auch Kinder, die keine Fragen stellen und wir merken doch, dass Dinge sie beschäftigen. Eben, das kann man zum Beispiel mit einem altersgerechten Buch recht gut testen, dass man eben einfach mal herumliegen lässt. Oder bei diesen Kindern kann es auch Sinn machen, dass ich Dinge, wo ich den Eindruck habe, das müsste mein Kind eigentlich jetzt wissen, vielleicht mit einem älteren Geschwister bespreche und das Kind hört zu. Also diese klassische Situation, wir sitzen am Tisch, vielleicht auch sitze ich mit meinem Mann am Tisch und wir sprechen über etwas und vielleicht hinter uns sitzt das Kind auf dem Sofa
und spitzt einfach die Ohren.
Comic und wir merken plötzlich, der Comic wird nicht mehr geblättert. Dann merken wir, das Kind ist interessiert, es hört zu und ich sage dem, indirekte Kommunikation, das funktioniert bei Kindern sehr gut, die eben keine Fragen stellen. Es gibt wirklich Kinder, die stellen einfach keine Fragen, die handeln alles so ein bisschen innerlich ab. Und die können wir da ein bisschen mit Informationen füttern, von denen wir überzeugt sind, dass das jetzt für unser Kind wichtig ist. Das spielt natürlich eine Rolle, wie gut ich mein Kind kenne, wie gut ich auf das auch eingehen kann, was das Kind nonverbal ausdrückt.
Frau Lehmann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich beantworte die Fragen auch nur in einer Detailtiefe, wie das Kind mich fragt. Also sprich, ich als Papa weiß ja, was gehört alles zum Geschlechtsverkehr dazu. Aber wenn mich das Kind nicht explizit danach fragt, was ich, steifes Glied oder sonst was, dann sage ich da erstmal nichts, dann erkläre ich es vielleicht erstmal einfach. Also sozusagen habe ich, also dass ich sozusagen in der Detaillierungsgrad meiner Erklärung als Eltern folgt sozusagen dem Detailwissen meines Kindes.
Ja, unbedingt. Und okay, dass wir auch die Signale des Kindes beachten. Eben, wir fangen vielleicht an zu erklären und nach 5 Minuten sagt das Kind, ja, ich gehe jetzt wieder spielen.
Dann soll es spielen gehen.
Das Kind weiß jetzt, was es wissen wollte. Viel wichtiger ist, dass es weiß, wir kommen auf das Thema zurück. Ich darf jederzeit mehr Fragen stellen. Ich glaube, wir sind heute so ein bisschen in der Tendenz, entweder nichts zu sagen oder dann gleich alles zu erklären. Und ich wollte meinem 4-5-Jährigen zum Beispiel nicht erklären, wie Geschlechtsverkehr im Detail funktioniert, weil ich ja nicht will, dass das Kind das beim nächsten Rollenspiel ausprobiert.
Ja.
Also wenn es mich nicht danach fragt, dann sage ich, schau mal, es braucht eine Samenzelle und eine Eizelle, damit ein Kind entsteht. Der Papa hat die Samenzelle, die Mama hat die Eizelle und wenn die zusammenkommen, dann entsteht ein neuer kleiner Mensch. Und wenn das Kind dann nicht fragt, ja, wie geht das?
Dann lassen wir es dabei.
Will es das noch gar nicht wissen. Wir haben ja noch alle Zeit der Welt, um über diese Dinge zu sprechen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute: Power Girls und starke Kerle. Es geht um entwicklungssensible Sexualpädagogik mit Kindern, so zwischen 10 und 13. Wir sind im Gespräch mit Regula Lehmann und Philipp Pöschel. Sie beide sind Herausgeber des gleichnamigen Buches Power Girls und starke Kerle. Frau Lehmann ist Elterncoach und Herr Pöschel ist Mitgründer von Safer Surfing. Da geht es darum, dass Menschen geholfen wird, die in die Pornografiesucht verstrickt sind. Und jetzt die Frage an Sie, Herr Pöschel. Ich habe die Frau Lehmann gerade gefragt, ja, was ist denn der richtige Zeitpunkt für die Sexualaufklärung eines Kindes? Gibt es denn da ein zu spät oder gibt es auch ein, genau, gäbe es dafür ein zu spät auch?
Ich denke schon, es gibt ein zu spät. Aller Voraussicht, was ich gehört habe vorher von der Frau Lehmann, da kann ich eins zu eins zustimmen. Es ist genau das so, wie sie es gesagt hat. Aber es gibt auch umgekehrt ein natürlich zu spät. Und zwar hat es damit zu tun, erleben wir, dass junge Menschen, es beginnt oftmals im Alter von 7, 8 auf Pornografie stoßen. Ja. Das Durchschnittsalter erleben wir allerdings bei ca. 11 und 12 Jahren, irgendwo in dem Bereich, wo junge Menschen heutzutage auf Pornografie stoßen.
Herr Pöschel, ganz blöde Frage von dem, der nicht mit Internet aufgewachsen ist. Wie kommt ein 8-Jähriger oder ein 11-Jähriger an Pornografie ran?
Also heutzutage spielt sich das Ganze im Bereich der Smartphones ab, also der Handys, wie die ältere Generation sagen würde, die junge Generation Smartphones, wo hier Videos verschickt werden von Smartphone zu Smartphone. Es gibt Plattformen, wo man diese Materialien anschauen kann. Vieles bewegt sich im Bereich der Gewaltpornografie. Also wir sehen auch, dass die Hälfte der jungen Leute, die hier im Internet unterwegs sind, auf pornografischer Seite Gewaltpornografie anschauen, was uns sehr überrascht und schockiert auch. Und da gilt es schon rechtzeitig, auch das Thema Pornografie anzusprechen, damit nicht der Aufklärer Nummer 1 die Pornoindustrie wird, die Pornografie. Es ist, wie vorher auch von Frau Lehmann erwähnt, es ist hier Nummer 1 Elternsache. Und dann kommt Lichtjahre nichts. Ja. Die Schule kommt erst sehr viel später, meine Sache. Das ist ja, es ist eine Elternsache. Und da ist wichtig schon, dass man dann, gerade auch wenn die Fragen gar nicht kommen, irgendwann schon dieses Thema mit anspricht. Wir haben erlebt mit den Kindern, dass alle drei irgendwann einmal dieses Thema angesprochen haben, in irgendeiner Weise. Sie haben was gesehen unabsichtlich oder wir fahren vorbei an einer Plakatwand, wo eine Frau nackt ist oder wie auch immer. Und das kann man dann zum Anlass nehmen oder es gab eine Frage, manchmal auch keine Frage, das anzusprechen. Wie war das jetzt für dich? War das komisch für dich? Was denkst du? Ist das schön? Und so. Warum machen die das überhaupt? Und ich glaube, so machen sie das fürs Geld. Also da anzusprechen und da schon wichtig, rechtzeitig auf kindgerecht aufzuklären, damit, wenn sie auf Pornografie stoßen, das einordnen können, ja, und wissen, okay, das ist Pornografie, diese virtuelle Welt und die reale Welt, das ist die Sexualität. Das sind zwei Paar Schuhe, die zwar einen Einfluss aufeinander haben, aber eigentlich gilt es ja, das Echte zu entdecken, das Wahre. Und das ist natürlich die Sexualität. Und da ist gut, dann rechtzeitig Kinder, ohne jetzt, indem man einen Pornografiefilm den Kindern zeigt, ja, oder irgendwelche Details austauscht, hinweist, es gibt auch diese Welt. Sie werden auf das stoßen irgendwann. Und die meisten, die wir erleben, die aufgeklärt worden sind, sind leider nicht von zu Hause oder von der Schule, sondern primär durch Pornografie aufgeklärt worden. Das ist ganz normal in der jungen Generation. Ist auch ein Thema übrigens für Mädchen verstärkt.
Jetzt, vorhin hat es die Frau Lehmann gesagt, eine der häufigen Fragen von Eltern ist zum Beispiel, inwieweit kann ich mich schützend vors Kind stellen? Jetzt haben Sie gerade eine Anregung gebracht, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich fahre mit meinen Kindern oder laufe durch die Straße. Wir sehen ein Werbeplakat, wo eben explizit nackte Personen dargestellt sind, was eben auch schon im Bereich der Pornografie läuft. Nur weil es öffentlich ist, muss man es nicht anders nennen. Und das sozusagen auch als Anlass nehmen, dem Kind zu sagen, was hältst du denn davon? Oder es kommentieren und sagen, das finden wir jetzt nicht gut, dass jetzt hier jemand in seinem Intimbereich dargestellt ist. Habe ich Sie da so richtig verstanden? Da quasi den Ball aufnehmen, den mir Pornografie spielt und mich damit auch sozusagen kommentierend nebens Kind stellen?
Ja, korrekt. Ich meine, ich würde jetzt nicht bewusst dieses Kind jetzt drauf stoßen,
nein,
wenn was draußen ist,
aber
man sieht ja, das passiert ja. Mhm. Man sieht das und die Gelegenheit wahrnehmen. Ich sage immer dazu und empfehle immer wieder Eltern, viele ihre Kinder abzuholen vom Bahnhof, von der Schule, im Auto. Wenn man kommt, hat die besten Gespräche im Auto. Die Kinder kommen nicht einem aus.
Kann ich bestätigen, ja.
Eine gute Plattform hier zu sprechen. Wir haben ein paar der besten Gespräche genau gehabt, wo wir eben solche Abholzeiten hatten im Auto oder gemeinsam eine Vater-Tochter, eine Vater-Sohn-Wochenende oder Mutter-Tochter, Mutter-Sohn-Wochenende eine organisierte Veranstaltung gemacht haben und dann am Weg dorthin tolle Gespräche hatten. Aber die Kinder stoßen auf diese Inhalte heutzutage, absolut. Und es beginnt im Alter von 3 Jahren. Also wir haben einige Fälle gehabt in den letzten 1,5 Jahren, wo 3-Jährige auf Gewaltpornografie stoßen. Ja. So früh beginnt das. Das ist nicht die typische Geschichte. Aber das Alter, was wir erleben, ist durchschnittlich 11 bis 12. Die meisten Einladungen, die wir derzeit haben als Verein Safer Surfing, sind von Seiten der Elternabende, also von Schulen, um einen Elternabend zu machen, weil 8-, 9-Jährige Gewaltpornografie konsumieren. Also das sind die meisten Einladungen, die wir derzeit wahrnehmen. Das heißt aber nicht, dass ich mein Kind jetzt vor dem Alter von 8 in alle Details aufklärt zum Thema Pornografie. Ganz sicher nicht. Aber zu ansprechen, es gibt etwas sehr grob. Ja? Und die Kinder, wie vorher erwähnt, die wollen dann nichts mehr hören, das reicht. Also vielleicht hier eine Anekdote, wir haben das erlebt auch zu Hause, Gespräche bei uns also am Essenstisch, wo das Thema Sexualität plötzlich am Tapet war und klar, wenn die Eltern bei diesem Verein arbeiten, manchmal kommt es doch hoch. Und die beiden älteren Kinder haben gesagt, also Mama, Papa, es reicht, wir sitzen am Essenstisch und wir müssen jetzt nicht über so ein Thema beim Essen reden. Außerdem wissen wir, woher wir kamen, und dann sind sie beide sehr ernst geworden und haben beide gesagt, wir kamen von Storch, mit einer Überzeugung, dass wir schon überlegen mussten. Nein, das glaube ich nicht. Aber es ist einfach nett, einfach diesen Humor, den sie eingebracht haben mit in dieses Thema. Und wir haben das Gespräch auch sein lassen dann, ja. Nur der kleine Sohn, der konnte das Wort Storch noch nicht aussprechen, der war damals 3 Jahre. Also wir haben 2 Kinder von einem Storchen und einen, der kam angeblich über Sexualität auf die Welt, ja.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute das Thema Power Girls und starke Kerle. Wir sprechen über entwicklungssensible Sexualpädagogik und über das gleichnamige Buch, das Regula Lehmann und Phil Pöschel herausgeben. Das nennt sich Power Girls und starke Kerle. Das ist ein Buch für Eltern und für Lehrer. Da geht es um, es gibt 9 Kapitel, es geht um das Thema Selbstwert, Identitätsbildung, Beziehungskompetenz, was verändert sich in der Pubertät, es geht um die weibliche, männliche Fruchtbarkeit, Hormone, Vermittlung von ganzheitlicher Sexualität und auch Selbstschutz und Selbstbehauptung. Das sind alles Themen, Hilfestellungen auch für Lehrer. Frau Lehmann, jetzt mal meine Frage, ich komme ja aus dem überregulierten Deutschland. Ich glaube, die Schweiz steht uns da auch in nichts nach. Wie ist es, kann eigentlich ein Lehrer, wenn der jetzt ihr Buch in der Hand hat, Power Girls und starke Kerle, kann der das jetzt so einfach in seinem Unterricht hernehmen? Weil es gibt doch Lehrpläne, da gibt es genaue Leitlinien. Es gibt ja auch sehr umstrittene Lehrpläne. Da gibt es jetzt entsprechende Pressemeldungen und Demonstrationen, dass Lehrpläne nicht so sind, wie Eltern sich das vielleicht wünschen, was die Sexualerziehung angeht. Also die Frage, kann ein Lehrer eigentlich frei entscheiden, ob er jetzt ihr Buch nimmt, was wirklich sehr sensibel an die Sache rangeht, oder soll er sich an den Lehrplan eines fortschrittlichen Bundeslandes halten?
Ja, Lehrpläne geben ja in der Regel vor allem Kompetenzen und Inhalte vor. Das ist bei uns jetzt das große Thema. Es geht immer um Kompetenzen, die Kinder erwerben sollen. Und von daher ist es bei uns so, dass Lehrer eine recht große Freiheit haben, mit welchen Lehrmitteln sie Kindern diese Kompetenzen quasi vermitteln.
Also uns heißt also Schweiz.
Genau, das ist bei uns jetzt in der Schweiz so. Und ich habe noch mir Deutschland auch gegoogelt diesbezüglich. Und da stand dann, ja, bis jetzt gibt es keine Kontrollen, quasi ob jetzt genau explizit dann ein solches Lehrmittel angewendet wird oder nicht. Die Lehrer bekommen Lehrmittelempfehlungen. Und ich glaube, zum Beispiel in Deutsch oder Französisch oder Englisch oder so, da gibt es dann schon festgesetzte Lehrmittel. Aber bis jetzt habe ich noch nicht erlebt, dass ein Lehrer gesagt hat, ja, ich darf Ihr Buch leider nicht verwenden. Also wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin Sexualkunde erteilt und alle sind damit zufrieden, dann glaube ich, hat sie eine gewisse Freiheit, welches Lehrmittel sie wählt. Ich würde da eigentlich ganz fröhlich mal davon ausgehen, dass das noch nicht bis in jedes Detail durchreguliert ist. Ist aber ja auch in Deutschland, in jedem Bundesland wieder ein bisschen anders. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Lehrpläne. Und das muss man immer wieder im Detail anschauen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Lehrpersonen Inhalte vermitteln müssen, dass sie Kompetenzen vermitteln müssen und dass sie in der Wahl, wie sie das machen, doch eine gewisse Freiheit haben und diese unbedingt auch nutzen sollten. Also es gibt auch Dinge, über die spricht man am besten gar nicht immer so detailliert, sondern macht das, was man als zielführend erkennt. Und wenn auch die Eltern dann positive Rückmeldungen geben, wenn die zufrieden sind, wenn die sagen, unsere Kinder haben wichtig gelernt, dann glaube ich, dass es da wirklich auch viele Möglichkeiten gibt, gute Lehrmittel einzusetzen.
Also Ihr Buch Power Girls und starke Kerle, wenn Sie mal kurz erzählen, inwieweit kann jetzt ein Lehrer dieses Buch als Lernhilfe für seinen Unterricht nutzen, wenn Sie uns dazu ein paar Sätze sagen können?
Also es ist so, dass wir diese neuen Einheiten erarbeitet haben, damit eigentlich das ganze Thema Sexualkunde für so 11-12-Jährige abgedeckt ist. Das heißt, die Lehrperson kann wirklich mit diesen neuen Einheiten einen umfassenden Sexualkundeunterricht erteilen. Wir haben Arbeitsblätter dazu, wir haben auch Bonusmaterial, also noch ergänzendes Material, wo auch dann Einheiten noch ausgebaut werden können mit ganz vielen auch Praxisideen, Spielen, die man machen kann, alles schon fixfertig vorbereitet. Also eigentlich kann eine Lehrperson für diese Altersstufe nur mit unserem Heft arbeiten und hat dann diese Bandbreite von Themen abgedeckt. Kann das im Internet auch auf einer Homepage runterladen, ausdrucken. Wir haben wirklich alles gegeben, damit Lehrpersonen mit wenig Aufwand einen guten und umfassenden ganzheitlichen Sexualkundeunterricht erteilen können.
Also habe ich es richtig verstanden, das Buch muss ich gar nicht mal kaufen. Ich kann mir das ganze Buch im Internet runterladen, kostenlos.
Man kann das runterladen, ja, oder man kann es auch kostenlos bestellen, zum Beispiel beim Verein Safer Surfing. Unser Anliegen ist wirklich, mit guter Aufklärung Lehrpersonen zu unterstützen. Und deshalb haben wir gesagt, wir möchten das auch kostenlos anbieten, weil es ist wirklich ein Wunsch ist von uns, dass wir das auch überall, wo wir Vorträge haben, einfach so auch abgeben können, dass Eltern das bei uns beziehen können, um es an die Lehrpersonen ihrer Kinder weiterzugeben. Wir haben uns entschieden, das wirklich kostenlos anzubieten, um die Schwelle möglichst tief zu halten, um Lehrer wirklich zu ermutigen, dieses Thema selber anzupacken. Bei uns in der Schweiz ist es so, dass oft externe Fachpersonen eingeladen werden für dieses Thema und wir meinen, es ist besser, wenn die Lehrperson das macht, weil die Lehrperson die Kinder kennt, weil sie eine Vertrauensperson ist, weil sie auch im Alltag mit den Kindern unterwegs ist und viel besser abschätzen kann, für welche Infos Kinder schon bereit sind und welche Infos sie tatsächlich brauchen.
Wo man jetzt das Buch genau bezieht, wo man sich's runterladen kann, das sagen wir am Ende der Sendung nochmal. Da müssen Sie jetzt nichts notieren oder denken, hoppla, jetzt habe ich vergessen, was mitzuschreiben. Am Ende der Sendung geben wir das nochmal durch, Stichwort Radio Horeb Hörerservice. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Jetzt ist kurz vor 10:30. Die Sendung heute mit dem Titel Power Girls und starke Kerle. Es geht um entwicklungssensible Sexualpädagogik. Wir sind im Gespräch mit den zwei der drei Herausgebern dieses Buches, mit Phil Pöschel vom Verein Safer Surfing und mit Regula Lehmann. Sie ist Elterncoach unter anderem zu diesem Thema. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen dazu haben, ohne rot zu werden, uns würde es vielleicht interessieren, wovor fürchten Sie sich am meisten, wenn Sie an die Aufklärung Ihrer Kinder denken? Oder was war vielleicht Ihr schönstes Erlebnis im Zusammenhang mit der Sexualerziehung Ihrer Kinder, wo Sie vielleicht ja, Früchte haben aufgehen sehen nach Jahren. Was ich, sie haben ihr Kind mit 10 aufgeklärt und sie sehen, dass es einfach zu einem reifen, wunderbaren Menschen mit einer, ja, gesunden Sexualität heranwächst. Sowas würde uns interessieren, aber auch alle möglichen Fragen, die Sie an Herrn Pöschel oder an die Frau Lehmann haben. Die Hörernummer, die ist jetzt für Sie geschaltet, 089-517-008-008. Da erreichen Sie meine Kollegin im Münchner Studio oder wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen möchten. Wir sind ja heute im Dreiländereck mit unseren Referenten. 0049 vorwählen, 89-517-008-008. Die Lebenshilfe, das Thema Power Girls und starke Kerle, entwicklungssensible Sexualpädagogik. Bis dahin etwas Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Power Girls und starke Kerle, entwicklungssensible Sexualpädagogik. Wir sprechen über das gleichnamige Buch, das Regula Lehmann und Phil Pöschel geschrieben haben für Lehrer und für Eltern. Und ich habe jetzt bereits einen ersten Hörer in der Leitung. Aus Südtirol begrüße ich den Herrn Oberhöller. Hallo, herzlich willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, also ich habe eine Frage.
Bitte.
Wie sollen sich Eltern und Erzieher verhalten in der Aufklärung, wenn sie selber pornosüchtig sind?
Das wäre jetzt eine Frage, die ich ins Feld unserer Referenten schicke, an den Herrn Pöschel. Herr Oberhöller, danke für diesen Einwurf.
Bitte.
Herr Pöschel, ich glaube, das ist eine Frage für Sie.
Genau. Also es gab ein ganz wichtiger Punkt, den der Herr Höller angesprochen hat. Es geht ja nicht nur um Aufklärung der Kinder, sondern die Frage ist ja, wo stehen wir selber auch, was das Thema anbelangt. Ich kann nur sagen, zum Beispiel, wie dieses Buch Rakete Startklar, das für meinen Sohn gedacht war, selber gelesen habe, draufgekommen bin, was es da alles noch zu entdecken gibt. Ein fehlendes Wissen da ist rund um Sexualität und das macht es auch schwieriger, mit den eigenen Kindern zu sprechen. Was macht es noch schwieriger, mit den eigenen Kindern zu sprechen, ist meine eigene Geschichte auch, was Sexualität anbelangt. Mit dem Erlebten, das kann ein Übergriff gewesen sein, wo jemand Sexualität missbraucht, indem er auch mich missbraucht. Das muss jetzt nicht, ja, eine Vergewaltigung unbedingt sein, aber das sind Aussagen, die waren Beschämungen, was auch immer. Oder ich selber, mein eigener Zugang zur Sexualität war über den Weg der Pornografie, was bei gerade der jungen Generation sehr präsent ist. Und ich missbrauche Sexualität, indem ich mich mit diesem Pornografiezeug zu, ja, abfinde und das für gut erachte. Und ich glaube, da gilt es auch anzusetzen als Elternteil, und zwar nicht nur als Mann, sondern auch als Frau, weil das verstärkt ein Thema ist, Pornografie auch für erwachsene Frauen, sich auseinanderzusetzen mit diesem Thema und hier einen Ausstieg ja, zu wagen, raus aus dieser Welt der Pornografie, das ein großes Thema ist unter Christen. Wir erleben bei dem Umfang, den wir gemacht haben, gut 20% der christlichen Frauen, die drinnen hängen, und ungefähr 50% der christlichen Männer sagen würden, ja, im letzten Jahr habe ich Pornografie angeschaut. Das heißt, es betrifft unglaublich viele Leute und da gibt es Möglichkeiten rauszusteigen, damit es einfacher ist, auch über Sexualität mit den eigenen Kindern zu reden. Ich rede immer davon, von diesem Versöhntwerden mit seiner eigenen Sexualität, mit seiner sexuellen Geschichte, mit den Dingen, die wir erlebt haben. Egal, ob jemand anderer Sexualität missbraucht hat in meinem Leben, mich beschämt hat oder so, oder ob ich Mist gebaut habe in diesem Bereich. Es ist wichtig, dass wir hier in einen Frieden hineinkommen, versöhnt werden mit dem, was wir erlebt haben früher, damit ein Friede in unserem Herzen, in unserem Geist da ist, dass wir über solche Themen reden können. Beispiel im Bereich der Pornografie. Ich merke es, wie gehe ich um, wenn ich hier versucht bin, ist einfach Ruhe zu bewahren. Ruhe zu bewahren im Sturm der Dinge, im Sturm der Versuchung, der Gedanken, die kommen, Ruhe zu bewahren und Hilfe zu suchen und nicht alleine zu bleiben. Ein Problem, wir haben zum Beispiel über unser Projekt, das ist ein Projekt speziell für den kirchlichen Kreis, Love is More heißt die Website, loveismore.de, einen Online-Kurs gemacht, um Männern zu helfen, die mit Pornografie kämpfen, aber auch ein Kurs für Frauen, hier herauszukommen aus der Welt der Pornografie. Aber auch Angehörigen, also Partnerinnen, zu einem Kurs angeboten, das ihnen geholfen ist. Weil diesem Thema müssen wir uns stellen. Es ist ein Thema, das sehr präsent ist und keinen Halt macht, auch vor den Toren der Kirche.
Das heißt also, wenn eine Frage zur Aufklärung von Kindern kommt und die Eltern selbst pornosüchtig sind und sie vielleicht merken, ich kann die Frage, glaube ich, nicht so beantworten, wie es gut für mein Kind wäre. Das wäre auch der Moment, Herr Pöschel, wo man sich an Safer Surfing oder Love is More wenden könnte. Das ist der Verein, den Sie mitgegründet haben, wo Sie Menschen dabei unterstützen, aus der Pornografiesucht rauszukommen. Ein bisschen Eigenwerbung für Radio Horeb. Wir haben mit dem Herrn Pöschel dazu eine vierteilige Sendereihe gemacht, Raus aus der Pornografiesucht. Die ist auch beim Radio Horeb Hörerservice abrufbar.
Weil der Herr am Telefon gerade ist aus Südtirol. Ich bin übrigens diese Woche in Südtirol bei zwei Elternabend, genau um dieses Thema, diese Herausforderung Pornografie. Wie kann ich meine Kinder schützen? Soll das Internet mein Kind aufklären, heißt das. Da bin ich im Meran, im Bürgersaal am Mittwoch um 19.30 Uhr und in Schlanders im Pfarrsaal, auch in Südtirol, am 25. Januar um 19.30 Uhr. Habe gedacht, da streue ich vielleicht rein, wenn jemand aus Südtirol, wie der Herr Anrufer jetzt gerade ist, hier weiter Infos haben möchte. Ich bin dann auch dort.
Also,
ein Gespräch suchen.
Soweit der Werbeblock von Herrn Pöschel. Vielen Dank auch für den Hinweis, auch für die Hörer in Südtirol. Jetzt gehen wir von Südtirol. Wir sind dreiländereckmäßig unterwegs nach Regensburg. Da haben wir eine Hörerin in der Leitung. Hallo, ich grüße Sie.
Grüß Gott, ich grüße auch das ganze Team. Und zwar, ich bin Oma von 4 Enkelkindern, meine 2 Kinder, der Sohn und die Tochter, 39 und 40. Und ich würde gerne berichten, wie ich das mit der Aufklärung bei meinen beiden erhalten habe. Und zwar war mir wichtig, dass die Kinder von mir aufgeklärt werden, ehe sie in die Schule kommen. Und das hat sich dann so ergeben bei der Tochter, 4, 5 Jahre alt, die hat von sich aus gefragt, was hat der Papa eigentlich damit zu tun? Sie wusste, Baby wächst im Bauch bei der Mama und so weiter. Es war überhaupt kein Problem. Ich habe sie ganz sachlich innerhalb ein paar Minuten aufgeklärt und sie war zufrieden über die Funktion vom Papa und dass Papa und Mama sich ganz lieb haben und so. Beim Sohn war es total anders. Der hätte nie gefragt. Da habe ich aber Hilfe von oben, vom Heiligen Geist, sage ich immer, bekommen. Ich kam mal ins Bad und da lag er, da war er auch so 5, 6 oder ja, auf jeden Fall vor der Schule. Er ist ja mit 7 in die Schule gekommen. Und da merke ich, wie er so in der Badewanne liegt. Es war auch gar nicht so viel Wasser drin. Und er mit einem großen Interesse sein Geschlechtsteil anschaut. Und ich ging so vorbei und sagte, weißt du eigentlich, dass du mal Kinder zeugen kannst? Ich sag Ihnen, der stand in der Badewanne. Ich hatte die volle Aufmerksamkeit. Dann habe ich ihn auch aufgeklärt. Und jetzt, drum erzähle ich so gerne, lag er dann in der Badewanne so richtig entspannt, sich seiner Bedeutung bewusst. Und mir hat jemand gesagt, da hast du ihm die Krone der Schöpfung aufgesetzt. Es war herrlich.
Schön.
Ja, und was dann eben weiter die Aufklärung, dann war auch, mein Mann und ich, wir haben dann eben verhütet mit Präservantive und ich wusste, dass dieses Zeug dann rumliegt und dass da alberne Spielchen damit gemacht werden, gerade von Jungs. Und dann habe ich mal bewusst Präservative auf der Treppe liegen lassen, weil ich wusste, die Tochter oder irgendjemand fragt. Und dann habe ich sie auch aufgeklärt, dass Präservative eben zur Verhütung dienen. Und dann, naja, inzwischen sind sie ja, und also meine Tochter hat mit 34 dann, 33 das erste Kind, wir 3 Kinder und der Sohn jetzt eine kleine Tochter. Ich hoffe, dass sie mich noch reden lässt, weil sonst, sie schläft nämlich im Moment bei mir, die kleine Enkeltochter. Und was mir noch ganz, ganz wichtig ist für die Kinder oder für die Eltern, dass die Eltern ganz penetrant, sage ich mal so, den Kindern immer die Verantwortung bewusst machen, so wie sie sexuell aktiv werden. Nie, ich bin bei den beiden nie irgendwie mit moralischen Zeigefinger gekommen. Also es ist ganz wichtig, immer die Verantwortung im Vordergrund zu stellen.
Dann danke ich für diese nette Geschichte, auch mit der Krone der Schöpfung. Herzlichen Dank, ein Gruß nach Regensburg. Behüt Sie Gott und viel Spaß noch mit der Enkeltochter.
Dankeschön.
Frau Lehmann, Herr Pöschel, jetzt hat die Hörerin, ich bleibe bei dieser Krone der Schöpfung kurz hängen, das hat ja auch was mit Identität zu tun. Also dass im Zuge auch der Sexualaufklärung von Kindern und Jugendlichen Kinder sich auch einer ganz anderen Identität bewusst werden. Ich zitiere jetzt die Hörerin, ja, weißt du denn, dass du mal ein Papa sein kannst zum Sohn und zur Tochter, dass du auch mal eine Mutter sein kannst? Frau Lehmann, Herr Pöschel, was sind so Ihre Erfahrungen damit, mit dem identitätsstiftenden Wirkung der Sexualaufklärung? Frau Lehmann, ich fange einfach mal mit Ihnen an.
Ja, ich glaube, dass mit diesem informiert werden über das, was zu mir gehört, was mich ausmacht, was da abgeht, ja auch eine Wertschätzung wächst. Wir geben diesen Dingen ja auch eine Bedeutung. Wir sagen, schau mal, das alles hat auch einen Sinn. Es hat etwas mit deiner Bestimmung zu tun. Also Elternschaft als Bestimmung, als auch Berufung. Und wir Menschen, wir möchten ja wissen, wofür sind wir denn da? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist unsere Aufgabe in dieser Welt? Und deshalb hat selbstverständlich auch Sexualaufklärung eine identitätsstiftende Wirkung, weil ich dem Kind sage, schau mal, es ist gut, wie du geschaffen bist. Das alles hat seinen Sinn. Es hat seinen Zweck. Du hast deine Aufgaben zu erfüllen. Darin liegt auch Verantwortung. Und Verantwortung gibt uns ja auch Würde. Also wir sind nicht einfach Tiere, die ihre Triebe ausleben, sondern wir haben Sexualität als etwas geschenkt bekommen, was man gestalten kann und muss, wenn es gelingen soll. Und das gibt dem Menschen auch Würde. Also indem wir über das sprechen, indem wir Dinge benennen, indem wir liebevoll diese Entwicklung auch kommentieren, geben wir dem Kind auch Würde. Wir sagen, es ist gut, dass du da bist und es ist gut, wie du geschaffen bist.
Identität auch als Zeichen der Würde, Herr Pöschel?
Ja, also es war uns sehr, sehr wichtig, auch in der Stellung des Buches, dieses Thema Identität herauszuheben, auch weil es einen kostbaren Menschen gibt. Der Mensch ist kostbar. Sexualität ist was Kostbares. Es ist etwas zutiefst Persönliches. Das fährt einfach durch Mark und Bein. Das heißt, wenn ich beschämt werde in dem Bereich, wenn ich Missbrauch erlebt, Sexualität missbrauche auch selber, das hat einen Einfluss auf mich als Person, wer ich bin, als sexuelles Wesen auch. Und das ist etwas zutiefst Persönliches und Verletzliches. Und deswegen ist es wichtig auch, dass man die Kinder klar macht, wie kostbar sie sind, ihre Identität, und dann auch selber verantwortungsvoll einfach mit Sexualität auch umgehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich kann da auch nur mit der Regula Lehmann d'accord stimmen und sagen, ja, ich genauso, ja.
Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Power Girls und starke Kerle. Wir reden über entwicklungssensible Sexualpädagogik und die nächste Hörerin ist uns aus Limburg an der Lahn zugeschaltet. Frau Wolf, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch alle und für den Beitrag danke ich ganz besonders, dass das Thema angesprochen wird. Also ich war 20 Jahre lernende Krankenschwester, war mit Physiologie und Biologie und Anatomie ein großes Buch mit nach Hause genommen nach Marburg und gehörte zur Diözese Fulda. Und ich hatte also aufgeschlagen, dass ich die Anatomie kennenlerne, den nackten Menschen im Buch, groß, in Großformat. Meine Mutter kam rein, sieht das und sagt, ach, sowas lernen die? Also dann brauchst du gar nicht weiter lernen, nimm mein Buch, schmeiß es aus dem Fenster raus. Es landet auf dem Misthaufen. Und ich war ganz erschüttert, weil das Buch war erstmal sehr teuer und ich sagte, das ist wirklich mein Lehrbuch. Also klar war jedenfalls, ich war an den Füßen operiert und durfte nicht laufen und hatte also vor mir auch noch den Bonifatiusboden und war erstmal sehr erschüttert, dass ich erstmal dieses Buch wieder reinkomme und habe es mit Essig ausgewaschen, weil ich mir gar kein anderes kaufen konnte. Also es war so, ich bekam den Bonifatiusboden durchs Fenster gesteckt, wie das früher so war.
Und der Bonifatiusbote ist ein Fahrblatt oder eine Zeitung?
Ist das wie das Bistumsblatt,
ah, okay,
das wöchentlich kommt. Das war von Fulda aus Bonifatiusblatt. Also es war vor 40 Jahren, über 40 Jahren, 45, ich bin ja schon 65. Also dann nehme ich das zur Hand und dann war dann ein Artikel, der die Jugend ansprach und Sexualität und wie man vorsichtiger die Menschen in Freundschaft anfängt, mit Partnerschaft anfängt. Und unter anderem stand dann auch drauf, dass man also vorsichtig sein soll mit diesen Verhütungsmitteln und allem Möglichen. Aber auch gleichzeitig, dass wir von den Entwicklungsländern auch viel lernen könnten und unsere Sinne sensibilisieren könnten für Geruch und alles. Und es wurde sogar dann erklärt, Verhütung auf natürlicher Basis mit dem zähflüssigen Schleim und wie der aussieht. Und
natürliche Empfängnisregelung, Professor Rötzer,
oder? War, dann Unterschrift war Ratzinger, also der heutige
Papa Emeritus, genau.
Benedikt Ratzinger, ne?
Frau Wolf, ich danke Ihnen für diesen Blick in die Vergangenheit und
ich bin
froh, dass Sie das Buch vom Misthaufen wieder runterbekommen haben und sauber gekriegt haben.
Ich wollte aber noch was Besseres erzählen. Ich habe meinen Mann kennengelernt und er sagte, ich muss mich jetzt für eine Stunde mal entschuldigen. Ich habe einen Termin. Und dann sage ich, kann ich nicht mitfahren? Ich kann ja dann im Auto warten. Und er sagte, ja, ich gehe in Gottesdienst. So habe ich ihn kennengelernt. Wir sind 41 Jahre verheiratet. Ich habe 2 Kinder und habe jetzt wieder 2 Enkel und bin sehr dankbar für den Beitrag. Mit denen schaue ich einfach unsere Fotoalben an und die fragen, wenn sie das Bild von der Geburt und von allem sehen. Und es ist ein sehr freier Umgang. Und ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Mann auf diese Art kennengelernt habe und dass ich auch das andere gelesen habe. Ich wollte nur mal zurückführen, dass es damals auch schon sehr gute Hinweise gab über die Kirche halt, ne, von der Kirche. Und
Frau Wolf, ich muss hier ein bisschen abkürzen, weil ich noch ein paar Hörer in der Leitung habe.
Geht auch heute auf natürliche Basis und auch herzlichen Dank.
Danke, Frau Wolf. Dankeschön. Frau Lehmann, Sexualaufklärung vor 40 Jahren, das Buch mit der Anatomie des Mannes landet auf dem Misthaufen. Was macht denn sowas mit Kindern, wenn ich so eine Antwort auf das Interesse meines Kindes gebe?
Ja, das Ganze wird dann in den Bereich des Tabus abgedrängt. Es findet eine Beschämung statt. Das Kind hat den Eindruck, ich habe etwas falsch gemacht. Und das löst dann eben eine schlechte Einstellung gegenüber Sexualität aus. Und genau das möchten wir vermeiden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Kinder erkennen, Sexualität ist eine gute Gabe Gottes. Sie ist etwas, was wir gestalten können, was der Liebe dienen soll und der Liebe dient, wenn sie im richtigen Maß oder im richtigen Kontext eingesetzt wird. Ich sage oft, Sexualität ist wie ein Feuerwerk, weil ich wirklich ausdrücken möchte, es ist etwas Schönes, es ist etwas Gutes. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wie bringen wir das Feuerwerk denn zum Leuchten? Und das ist etwas, was auch Teenager schon sehr gut verstehen, dass wir eben nicht ins Tabu gehen, dass wir nicht auch Dinge nicht erklären, weil sie uns peinlich sind, sondern weil wir vielleicht sagen, schau mal, das erkläre ich dir, wenn du älter bist. Also nicht, weil es etwas Schmutziges ist, sondern weil jetzt noch nicht die Zeit dafür ist. Wir haben alle Zeit der Welt und ich werde dir alles zum Zeitpunkt erklären, wo ich merke, du bist jetzt dafür bereit, du kannst das verstehen, du kannst es einordnen. Und diese Ruhe, diese Offenheit, die bewirkt dann eben auch, dass das Kind nicht Scham empfindet, weil Scham ist immer etwas, was uns in die Sprachlosigkeit abdrängt. Und deshalb ist Scham jetzt in diesem Bereich nicht produktiv. Scham ist aber nicht an sich selber etwas Schlechtes. Scham schützt uns auch. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, Schamgefühle sind immer schlecht, aber wenn wir...
Sie reden vom Beschämen.
Genau, wenn wir sagen, das ist ganz schrecklich, ist ja auch wichtig, wenn man zum Beispiel bei Kindern ins Zimmer kommt, die Doktorspiele machen, dass man dann sehr ruhig reagiert, weil sonst das Kind das Gefühl hat, alles, was mit dem nackten Körper zu tun hat, ist irgendwie eklig. Und das war nicht die Botschaft. Das ist nicht die Botschaft, die wir weitergeben möchten.
Ich begrüße jetzt eine Hörerin aus Grevenhain. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, grüß Gott. Schönen guten Morgen. Ja, es sind viele Stichworte gefallen, also zur Sexualität, Identität, Bestimmung, Würde, die Persönlichkeit, die Verletzlichkeit und die Heiligkeit eigentlich, würde ich hinzufügen. Und die katholische Kirche hat da sehr recht, indem sie halt die Keuschheit empfiehlt und die Sexualität in die Ehe halt auch schenkt. Und wie wir ja wissen, ist auch unser Herr Jesus ein Freund der Keuschheit. Und da will ich mal sagen, muss man den Widersacher sehen, der da kämpft und die Leute halt in die Unkeuschheit schicken will, weil sie dann an ihrer Freiheit beraubt sind. Der Widersacher weiß genau, was er macht, und deswegen wird diese Verführung auf die Leute losgelassen. Und wie auch vorhin so schön gesagt wurde, das Feuerwerk der Sexualität, das ja unser Herrgott den Eheleuten geschenkt hat.
Es ist immer die Frage, dass man das Feuerwerk zum richtigen Zeitpunkt eben entzündet. Und wenn man es zu früh ansteckt, dann ist Feuer in der Bude.
Und die Keuschheit ist genauso ein Feuerwerk. Denn wenn man die Keuschheit lebt, das entzündet den Geist. Und das kann man erfahren. Und es gibt einen guten Tipp, wenn der Versucher wieder kommt. Und wir hören ja jetzt viele zu, die vielleicht da auch mit zu tun haben. Es geht ja auch um Pornografie und so weiter. Es gibt einen guten Tipp. 3 gegrüßet seist du Maria, und dann Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Und da muss der Feind schon weichen. Das wollte ich nur gerne sagen. Gelobt sei Jesus Christus.
Dankeschön für diesen Beitrag. Und Herr Pöschel, das wäre auch noch eine Frage für Sie. Die Hörerin hat es mit dem Versucher so genannt, mit dem Feind. Wir haben in unserer Senderei über Umgang mit Pornografiesucht, haben Sie ja ein ausgiebiges Zeugnis darüber gegeben, was man auch tun kann als Betroffener, wenn man eben da angefochten wird, wenn man versucht ist, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun möchte. Hier muss ich nochmal den Radio Horeb Werbeblock zünden. Also hierzu gibt es eine Sendereihe mit dem Herrn Pöschel auch. Es war auch ein Thema der Keuschheit. Jetzt haben wir noch eine Hörerin aus Baden-Württemberg, wenn ich das richtig sehe. Hallo, ich grüße Sie.
Es ist Folgendes. Ich begrüße das, dass es so eine Sendung zu diesem Thema gibt. Ich selber habe keine Kinder, aber in der Familie. Ich habe zum Beispiel eine Nichte jetzt im jugendlichen Alter. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es jetzt so ein sensibles Programm gibt oder eine, wie es heißt, entwicklungssensible Sexualpädagogik. Denn ich muss sagen, also ich habe jetzt mit großem Schock und Bestürzung angehört, dass zum Beispiel schon Kinder im Internet durch Smartphone und so weiter auf Pornografie stoßen können und das auch tun. Und ob jetzt nun immer freiwillig oder so gesehen auch eigentlich ungewollt. Und ich finde, also 3-, 8- und 11-Jährige sollten überhaupt nicht damit konfrontiert werden. Ich frage mich dann manchmal, und schon gar nicht mit Gewaltpornografie. Das ist ja schon für Erwachsene mitunter, ja, ich denke, auch nicht immer empfehlenswert. Und also ich frage mich dann immer, wo ist eigentlich der Jugendschutz geblieben? Ich bin in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen, und meine Eltern sind auch nicht gerade sehr glücklich mit dem Thema Sexualität umgegangen. Das heißt, also es wurde eher tabuisiert. Ich bin dann eher spät in der Schule, ja, so rudimentär quasi, hat man dann so etwas mitbekommen an Wissen. Aber ich muss ehrlich sagen, also das Thema ist ja ein Thema, ein Lebensbereich des Menschen. Und ich finde, wir sollten viel verantwortlicher mit dem Thema umgehen. Ich finde das sehr gut, was Frau Lehmann gesagt hat, dass wir eigentlich auch die Aufgabe haben, unsere Kinder zu schützen. Also Aufklärung ja, und auch altersgerecht und vor allen Dingen auch individuell, da die individuelle Schamgrenze des Kindes beachten und auf ein gesundes Interesse zu reagieren. Aber ich sehe eher die Gefahr in unserer heutigen sexualisierten Gesellschaft, dass die Kinder viel zu früh eben auf falschem Wege damit in Berührung kommen. Und ich muss auch sagen, was die vorangegangene Hörerin gesagt hat, das hat ja auch was mit Heiligkeit zu tun und auch der Sinn der Sexualität. Es geht um Liebe und Vereinigung zwischen Mann und Frau im Erwachsenenalter und in der Familie. Also dass es Elternpaare und Ehepaare eigentlich vorbehalten sein sollte. Und
verweise ich nur auf die Theologie des Leibes von Johannes Paul II.
Die Würde des anderen. Und ich sehe das eben sehr gefährdet. Und ich frage mich dann manchmal, was aus den Kindern wird, die viel zu früh auf eine Weise damit konfrontiert werden, die eigentlich nicht altersgerecht ist und auch ihrer Identität, also
Da geben Sie mir jetzt
Identitätsbildung.
Da geben Sie mir ein Stichwort. Da danke ich Ihnen für den Beitrag. Das möchte ich gleich an die Frau Lehmann weitergeben. Die Hörerin, die hat es ja gerade angerissen und gesagt, ja, ich kann ja eigentlich mein Kind gar nicht davor schützen. Und die Hörerin war, ja, ich denke, wie viele auch schockiert, wie früh eben Kinder mit Pornografie oder mit einer falschen Form der Sexualaufklärung konfrontiert werden. Frau Lehmann, ich kann nicht immer neben meinem Kind stehen. Ich kann nicht ihm ständig über die Schulter schauen und schauen, in welches Smartphone schaut es gerade rein, was macht es. Wie kann ich dennoch meinen Sohn, meine Tochter bewahren oder fit machen dafür? Vielleicht ist das der bessere Ausdruck, Frau Lehmann. Das ist sozusagen gewappnet.
Ich glaube, einerseits kann ich etwas tun, indem ich mein Kind schütze vor solchen Inhalten. Also bei mir zu Hause sieht mein Kind nichts solches. Ich lehne das auch ab. Ich will auch solche Hefte zum Beispiel nicht zu Hause haben. Ich sorge dafür, dass mein eigenes Umfeld wirklich ein sauberes Umfeld ist. Das gibt dem Kind ein Gefühl dafür, was gut ist. Also ich stärke das Empfinden für das Gute, indem ich selber ein Leben führe, mein Leben so gestalte, dass es eben auch von dieser guten Sicht auf Sexualität geprägt ist. Das ist eine Herausforderung, die Eltern annehmen müssen, wenn sie ihre Kinder in diesem Bereich eben auch in dieses auch Heilige der Sexualität einführen müssen. Dass wir als Eltern darauf schauen, dass wir diesen sauberen Raum schaffen, dass wir den Kindern das Original vorstellen. Ich vergleiche das immer damit, wenn jemand Kunst interessiert ist. Sagen wir mal, jemand ist Spezialist für Bilder von Picasso. Der wird seinen Kindern erklären, was ein echter Picasso ist. Der weckt ein Gefühl für Kunst in seinem Kind. Und diesem Kind wird man nicht jeden Schrott als Picasso andrehen können. Und mir geht es darum, meinen Kindern das Gute zu zeigen, in ihnen die Sensibilität für das Gute zu wecken, das Empfinden, wo ist Leben drin und wo riecht es eben nicht nach Freiheit, auch wenn es so verkauft wird. Und Kinder sind sehr empfindsam dafür. Ich habe bei meinen Kindern erlebt, dass die sich immer wieder auch abgegrenzt haben gegen Dinge, wo sie einfach gespürt haben, das ist nicht gut. Unser Sohn kam mal nach Hause, hat gesagt, du, meine Freunde hören rechtsextreme Musik, beziehungsweise er hat gesagt, die hören so blöde Musik. Wir hatten nie über Rechtsextremismus gesprochen, aber er hat gespürt, die Texte und die Stimmung dieser Musik, das ist nichts Gutes. Und er hat gesagt, ich will mir das nicht anhören. Und ich glaube, dass wir Kinder da wirklich schützen können, indem wir ihnen dieses Gute vorstellen und sie in diesem Guten aufwachsen lassen. Das heißt nicht, dass sie dann außerhalb nicht mit solchen Dingen konfrontiert werden.
Das können wir ja nicht verhindern.
Ich glaube, dass sie besser damit umgehen können, dass vielleicht dieser natürliche Reflex auch kommt, damit will ich nichts zu tun haben. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind mal so ein Heft mit Sexdarstellungen irgendwo gefunden habe. Ich fand das so abstoßend. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Wir haben dazu auch ein Beispiel in unserem Heft, wo ein Junge eben ein solches Sexheft findet und dann seinem Bruder erzählt, du, ich habe das einfach wieder unter den Busch geschoben, ich fand das so eklig. Und der Bruder sagt, ja, das ist gut, du kannst dem Papa sagen, der soll das dann noch entsorgen, du hast das gut gemacht. Also, dass wir Kindern wie zeigen, schau mal, es gibt schmutzige Dinge, es gibt Dinge, die tun uns nicht gut. Und wenn du schlau bist, dann schaust du dir das nicht noch eine Stunde an, weil es tut dir nicht gut. Also dass wir dieses Empfinden stärken, das mit Kindern eben auch ansprechen, vielleicht auch mal nachfragen, du, werden bei euch in der Schule auch solche Dinge gezeigt? Ich habe gehört, es gibt Schulen, wo solche Filme rumgereicht werden. Und dann mit ihnen ins Gespräch kommen. Also sie müssen Stück für Stück lernen, es gibt Dinge, die tun mir nicht gut. Ich sage oft, dein Herz ist wie eine Festplatte, auch dein Hirn, wie so eine Computerfestplatte. Und was du runterlädst, das prägt dich. Also schau, dass du gute Dinge runterlädst. Also meine Strategie ist eigentlich, Kindern das Gute zu zeigen und ihr Empfinden für das Gute zu fördern und sie auch zu lernen, zu Dingen auch Nein zu sagen, bei denen sie eben spüren, es ist nicht gut. Und ansonsten eben diese Offenheit zu schaffen, dass Kinder, wenn sie Dinge sehen, erleben,
auch mit uns darüber sprechen können, weil sie spüren, wir sind offen dafür. Das Thema ist für uns kein Tabu. Wir möchten ihnen gerne helfen und wir sind auch selber als Eltern dran, unser eigenes Innenleben reinzuhalten, weil es gibt eine Atmosphäre von Reinheit, die wirklich auch diesen Unterschied macht. Und das ist auch in der Prävention etwas sehr Wichtiges.
Frau Lehmann, wie wichtig sind bei der Sexualerziehung von Söhnen und Töchtern die Mütter?
Ja, ich glaube, die Mütter sind wichtig, weil diese ganzen Anfänge des Lebens ja sich im Mutterleib abspielen. Mütter sind hier auch wie ein Stück weit Trägerinnen dieses Lebens. Ich glaube, dass sie da sehr, sehr viel Wichtiges weitergeben, auch an Geborgenheit, an Nestwärme. Mütter sind auch wichtig in der Art, wie sie sich selber sehen. Also ich vermittle ein Frauenbild, ich vermittle ein Bild davon, ob ich mich als Frau wertgeschätzt fühle, ob ich auch meine Sexualität wertschätze, wie ich damit umgehe. Und es ist klar, das hat einen Einfluss einerseits auf das Mädchen, das ja nach der eigenen Identität sucht und wo ich auch ein Vorbild bin. Es hat aber auch einen Einfluss darauf, wie der Junge sich erlebt und wie der Junge auch Frauen erlebt und einordnet. Ich habe aber natürlich auch Grenzen. Ich kann einem Jungen nicht erklären, wie man ein Mann wird, weil ich weiß es nicht. Ich habe es nicht selber erlebt. Und hier kommen dann auch die Väter als ganz wichtige Personen ins Spiel.
Jetzt werfen wir mal den Ball, werfen wir den Ball mal zum Herrn Pöschl rüber. Der ist ja ein Papa.
Genau.
Ja, also ich merke, es ist wichtig, die Kinder zu stärken. Ich merke, wie wichtig die Vaterrolle auch ist im Leben der Jungs und wie leider oft, hat auch mit dem Konsum von Pornografie zu tun, wo Väter Pornografie konsumieren und hier einfach das Gespräch auch gar nicht suchen mit den eigenen Kindern, auch keine Anlaufstelle sind für ihre Kinder. Und das ist schade und ja, die Aufklärung überlassen den Müttern, ja.
Aber wie wichtig, Herr Pöschl, ist jetzt, Sie haben Buben und Mädchen als Kinder, wie wichtig ist der Vater für die Identitätsfindung des Sohnes und auch die der Tochter? Weil ich habe ja mal den Spruch gehört, der erste Mann im Leben einer Frau ist der Vater.
Also es betrifft für beide ist der Vater genauso wie die Mutterrolle in beiden Leben ganz, ganz entscheidend. Also ich merke das mit meiner Tochter auch in einer Zeit, die wir gehabt haben, die sehr schwierig war, wie wichtig es war, sie zu schätzen, wie kostbar sie ist, sie zu ermutigen, man ist der erste Freund im Leben oder der erste Mann im Leben. Das heißt, ich gebe etwas vor auch, eine Latte auch, die ein anderer mal erreichen muss. Und die muss gut sein und die muss viel mit Liebe zu tun haben, meine Tochter zu ermutigen, dem wer sie ist, gerade in Zeiten der Pornografie, die so präsent ist und den Bildern draußen in der Werbeindustrie, wie man auszuschauen hat, ist so wichtig, für die Tochter da zu sein und sagen, du bist wunderhübsch, du bist was Kostbares. Ja? Und nicht nur von äußerlichen Dingen zu reden, sondern auch von den Innereien, ja? Also dem Charakter zu stärken. Genauso aber wie für die Jungs, meine beiden Jungs, die ich zu Hause habe, sie also als starker Vater da zu sein, als Ansprechperson auch rund um dieses Thema Pornografie. Ich nehme ein Beispiel, wenn wir einen Film anschauen, und unabsichtlich gibt es eine Szene, wo es um Nacktheit geht und wir stoßen drauf, dann tue ich nicht den Fernseher schnell abdrehen oder sagen, du hast es ja gar nicht gesehen, sondern ich bestärke das Kind und sage, wie war das jetzt für dich? Du hast jetzt gerade was Unabsichtliches gesehen, das war jetzt nicht absichtlich, aber ja, ist es erregend gewesen? Wie ist es für dich? Einfach offen zu reden mit dem Kind und Licht hineinzubringen in diese Situation und nicht vor dem Fernseher zu springen oder vor dem Smartphone und wegzuwerfen, sondern sie lernen umzugehen auch mit dem und dass sie artikulieren können, was sie gespürt haben in dem Moment. Ich merke das gerade in der Begleitung von vielen Personen, die mit Pornografie kämpfen, im Sinne der Selbsthilfe, zur Selbsthilfe, dass bei vielen Männern ein abwesender Vater, also die mit Pornografie zu tun haben, ein abwesender Vater da war, emotionell oder körperlich abwesend war und manchmal sehr stark dominierende Mütter vorhanden sind. Das ist ein Muster, das wir sehr oft sehen. Und wo ich mich frage, wo sind die Väter? Ja, und die Väter haben es oft selber nicht gelernt, Männer zu sein und wie wichtig es in der heutigen Zeit ist, Mann zu werden und zu wissen, was bedeutet es, Vater und Ehemann zu sein, auch wenn man es nicht gelernt hat. Ja. Dazu gibt es viele Männerarbeiten wie Mark Men for Christ oder andere Organisationen, die das bestärken, die einem helfen, wirklich herauszufinden, was bedeutet es, ein Mann zu sein, ein Vater zu sein. Aber diese Rolle ist unglaublich wichtig, merken wir, gerade zum Thema Sexualität und Pornografie, der Väter zu den Söhnen und natürlich auch zu den Töchtern, wenn es um das Thema der Schönheit geht auch. Aber genauso wie wichtig auch die Rolle der Mütter sind gegenüber den Töchtern und die Väter haben die Söhne.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben die Lebenshilfe gehört mit dem Thema Power Girls und starke Kerle. Ganz herzlichen Dank an Regula Lehmann in die Schweiz und ein herzliches Dankeschön an Phil Pöschl nach Österreich und ein herzliches Dankeschön an alle unsere Hörerinnen und Hörer, die sich eingebracht haben in die Sendung Power Girls und starke Kerle. Dieses Buch können Sie kostenlos im Internet herunterladen. Wo? Das erfahren Sie beim Radio Horeb Hörerservice oder direkt auf der Website von Radio Horeb www.horeb.org. Beim Infobutton zur heutigen Sendung werden Ihnen die Kontaktdaten angezeigt, über die Sie dieses Buch beziehen können oder auch einfach kostenlos herunterladen können. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.